Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
In Deutschland gibt es rund 5 Millionen pflegende Angehörige und davon sind circa die Hälfte erwerbstätig. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich ziehe jetzt schon meinen Hut vor dem, was Sie da leisten. Aber eine ganz wichtige Sache gehört einfach dazu und das ist Achtsamkeit mit sich selber. Und ich glaube, das ist ein Thema, was vielen wirklich schwerfällt, den pflegebedürftigen Menschen für eine Zeit lang abzugeben. Wir wollen Ihnen heute darlegen, was es für ja wirklich tolle Möglichkeiten für alle Beteiligten gibt und wir wollen Ihnen auch Mut machen, es einfach anzugehen. Unser Thema heute: Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, wenn pflegende Angehörige eine Auszeit brauchen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich drei Expertinnen. Maike Heinrich, Pflegeberaterin bei FAMPLUS. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Ja, Jessica Hettel ist bei uns, Pflegeberaterin der KKH.
Hallo.
Hallo, Frau Hettel. Und Susanne Holbein ist auch da, Pflegeberaterin ebenfalls bei FAMPLUS. Schön, dass Sie da sind.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, ich gebe alle Fragen einfach mal ganz offen in die Runde und würde gerne anfangen mit dem Thema, wann gelte ich eigentlich als pflegender Angehöriger?
Also, da würde ich gerade mal antworten. Es ist ganz schwierig, pflegende Angehörige, weil die Sorgearbeit für die Eltern schon vor der Pflegebedürftigkeit startet. Also nicht das Vorliegen eines Pflegegrades bedeutet, dass ich jetzt so pflegender Angehöriger bin, sondern tatsächlich fängt ja schon die Unterstützung der Eltern an, durch Behörden, Angelegenheiten, wo man hilft oder Einkäufe. Aber vor dem Gesetz tatsächlich pflegender Angehöriger, die anderen Kolleginnen dürfen mich gern korrigieren, ist es natürlich, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Allerdings fängt die Belastung schon ein bisschen vor dem Pflegegrad an.
Frau Holbein, Sie nicken. Also das heißt, alles soweit ist schon mal in Ordnung. Wie ist denn das eigentlich? Wann werde ich pflegende Angehörige? Also muss ich da richtig angegeben werden oder kann man sich das Pflegen eines Angehörigen teilen? Wie ist das rein rechtlich und formell vielleicht auch? Frau Hettel.
Genau, also es ist tatsächlich so, wenn man einen Pflegegrad beantragt und der medizinische Dienst kommt zur Begutachtung vorbei, fragt der medizinische Dienst auch, wer pflegt sie denn, in welchem Umfang, sodass man auch offiziell als Pflegeperson dann eben hinterlegt ist.
Welche Arten von Verhinderungspflege gibt es eigentlich? Ich meine, so grob gelesen zu haben, es sind 3 Stück. Vielleicht können Sie die einmal kurz ausführen, Frau Holbein.
Also Verhinderungspflege tatsächlich ist immer ein bisschen schwierig zu definieren, weil Verhinderungspflege sehr, sehr viel umfasst. Verhinderungspflege ist ja zum einen die Möglichkeit, meinen Kurzzeitpflegeaufenthalt zu verlängern. Verhinderungspflege ist allerdings natürlich auch die Möglichkeit, mit meinen Angehörigen zum Beispiel in ein Pflegehotel zu gehen und dies dann darüber zusätzlich abzurechnen. Ich kann aber auch eine Kreuzfahrt buchen und nehme mir eine persönliche, ich liebe immer Reisen mit Senioren, und nehme mir jemanden mit, buche den und refinanziere den quasi über die Verhinderungspflege, weil in der Zeit ja meine eigentliche Pflegeperson mich nicht pflegt. Aber natürlich auch die ganz profanen Sachen daheim. Sprich, der Nachbarsjunge stellt mir immer meine Mülltonne nach draußen, hilft mir beim unterstützt mich bei der Bepflanzung von Balkonkästen, macht einfach so ein bisschen in meinem Haus auch was schön. Auch das ist eine Form der Verhinderungspflege. Also immer wenn quasi meine Pflegeperson etwas nicht mehr kann oder auch einfach nicht mehr möchte, weil sie einfach erschöpft ist, dann greift quasi eine andere Person ein und kann dann über den Topf der Verhinderungspflege refinanziert werden. Und das ist schon einfach wirklich toll, ne, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, da eine Refinanzierung zu schaffen.
Sie haben schon ganz tolle Bilder gemalt. Das war eigentlich genau das, was ich auch heute mit Ihnen zusammen mit Worten schaffen wollte, dass wir halt einfach auch Angehörigen aufzeigen, was gibt es für Aufgaben, die halt mal jemand anders übernehmen kann. Ich hatte jetzt tatsächlich bei den verschiedenen Arten von Verhinderungspflege gelesen, es gibt die stundenweise, tageweise und aufs Jahr gesehen. Kann man das so grob in diese 3 Dinge aufteilen?
Also es gibt ja das Jahresbudget, was man hat, was man zur Verfügung hat. Und dann gibt es eben diese zwei Möglichkeiten, wie ich das nutze. Entweder wirklich tageweise zu sagen, jeden Montag für 8 Stunden kommt die Nachbarin oder kommt vielleicht auch der ambulante Pflegedienst und unterstützt mich und entlastet meine Angehörigen in der Pflege. Oder ich gehe tatsächlich daher und sage, für einen begrenzten Zeitraum, 14 Tage am Stück, komplett ist meine Pflegeperson raus. Hat im Nachgang immer dann ein paar leistungsrechtliche Konsequenzen natürlich, die man dann beachten muss. Und natürlich auch das stundenweise. Ne? Alle 14 Tage für 3 Stunden kommt jemand, der mich einfach unterstützt. Was ich nicht mehr kann, was mein pflegender Angehöriger nicht mehr kann, wo er einfach zu erschöpft ist.
Ah, okay. Also das heißt, stundenweise oder tageweise kann man von diesem Budget ja was abgreifen. Was habe ich denn für ein Budget? Wie viele Stunden, Frau Heinrich, wie viele Tage sind das im Jahr, auf die ich als Angehöriger zugreifen kann?
Also das Budget, der Topf, in den man quasi reingreifen kann, das sind 1.612 € im Jahr. Und die kann man für längstens 6 Wochen nutzen. Oder man kann sogar es etwas ja verlängern, indem man die Kurzzeitpflege mit anrechnet. Davon, ja, das ist so ein anderer Topf, da wird es jetzt schon wieder ein bisschen kompliziert. Da hat sich jemand was ganz Tolles ausgedacht. Und da könnte man die Hälfte der Kurzzeitpflege noch mit aufrechnen, sodass ein Budget insgesamt von 2.418 € zur Verfügung stehen, die man nutzen kann. Tatsächlich kann man sich überlegen, was für ein Stundenbudget möchte ich demjenigen denn geben, der die Ersatzpflege leistet. Also da gibt es jetzt keine Vorgaben, dass man sagt, es muss 10 € sein, Sie können 50 €, Sie können 100 €, was es Ihnen wert ist. Allerdings nur bis eben diesen Höchstsatz von 2.418 €. Und es verfällt am Ende des Jahres. Also man kann nichts mit rübernehmen. Das heißt, am Ende des Jahres, wenn man es nicht genutzt hat, ja, verfällt und man hat wieder quasi das Konto aufgefüllt, so wie beim Computerspiel, das eine Game Over. Jetzt haben Sie dann ein neues Budget nochmal von diesen 2.418 €, wenn man die Kurzzeitpflege nicht in Anspruch genommen hat.
Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema Pflege hören sich jetzt 2.418 € gar nicht wirklich so viel an. Aber, und ich glaube, das ist was, was wir einfach unbedingt nochmal ganz doll in den Vordergrund spielen müssen. Man kann sich ja selber die Hilfe holen und suchen, die man möchte. Könnte man auch dem Nachbarsjungen jetzt mal 20 € geben, wenn er mal einen Kaffee trinken kommt und ein Stück Kuchen mit der Oma isst?
Genau. Also dafür ist es gedacht. Das ist ja auch, dass man sich genau die Menschen raussucht, mit denen man ja gut kann, die einem sympathisch sind und denen man ja auch gern vielleicht monetär ein bisschen ja aufzeigen oder Dankbarkeit zeigen möchte. Und genau das ist es, dass auch ein Nachbarsjunge, der sich da engagiert, dem kann man die 20 € dann quasi geben, die dann eben sich reduzieren dann von diesem Betrag, der jährlich zur Verfügung steht.
Wie funktioniert das dann? Schreibe ich eine Liste, die reiche ich am Ende des Jahres ein, oder stelle ich am Anfang des Jahres einen Antrag und bekomme das Geld? Und wie läuft es genau?
Also meistens ist es so, dass Anfang des Jahres der Antrag eingereicht wird und bei der KGH zum Beispiel bekommt man mit der Genehmigung sogar eine Tabelle zugeschickt, wo man es einfach eintragen kann und dann einreichen kann. Natürlich geht es auch im Nachhinein, das ist selbstverständlich.
Wie ist es bei FAMPLUS?
Wir unterstützen dann natürlich die Angehörigen dabei, wenn die Fragen haben zur Antragstellung. Achten einfach ein bisschen darauf, ne, wen haben die, weil es macht natürlich auch immer noch einen Unterschied, ob man Angehöriger ist bis zum zweiten Grade oder ob es ein Fremder ist, ob es eine fremde Person ist, der Nachbarsjunge zum Beispiel. Das heißt, wir begleiten dann einfach die Antragstellung. Schauen uns dann natürlich entsprechend die Bewilligungsschreiben an, wenn das gewünscht ist von den Kunden. Und helfen dann natürlich auch beim Ausfüllen der Tabelle, weil für viele, die nicht in diesem Bereich arbeiten, so einfach die Tabellen auch sind. Ne? Ich meine, wenn man die jeden Tag macht, kann man einen im Schlaf für wecken. Aber das Problem ist einfach, der Mensch, der das nicht jeden Tag macht, der sitzt vor der einfachsten Tabelle und sagt, was soll ich denn da eintragen? Ne? Und das dann einfach so zu begleiten, so als Art Muster zu sagen, okay, jetzt Mittwoch, heute ist der 2., 3. April, es ist für 2 Stunden jemand da, dem gibst du 15 Euro und der hat was gemacht. Gemeinsames Kaffee trinken, gemeinsames Einkaufen, eine Arztfahrt, ne, diese ganzen Sachen, das trägt man dann ein und versucht das eben möglichst einfach zu halten, dass der Kunde das am Ende auch wirklich alleine sicher bewältigt.
Welche Voraussetzungen müssen denn eigentlich erfüllt sein, dass ich auf diese Verhinderungspflege zugreifen kann? Brauche ich einen gewissen Pflegegrad? Ich glaube, 2. Kann das sein, Frau Heinrich?
Tatsächlich, um eine Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen, ist ein Pflegegrad von mindestens 2 Voraussetzungen und dann eine Vorpflegezeit von 6 Monaten. Das bedeutet, dieser Pflegegrad muss mindestens 6 Monate bestanden haben und ab dem 6. Monat oder 7. Monat sozusagen kann ich auf die Verhinderungspflege zurückgreifen. Jetzt wissen wir alle, dass ja auch ältere Personen recht spät einen Pflegegrad beantragen. Also wir brauchen keine Hilfe, wir machen das alles selber und es besteht aber schon länger als seit dem Antrag diese Pflegebedürftigkeit. Da gibt es eventuell die Möglichkeit, ja durch Arztberichte oder sonstiges der Kasse vielleicht auch zu zeigen, dass man schon länger als die Bewilligung dieses Pflegegrades schon pflegebedürftig ist. Und dann könnte es durchaus sein, dass man quasi nicht ab der Bewilligung, sondern ab da, wo es einfach klar ist, wo derjenige pflegebedürftig war, schon, dass man dann nicht dieses halbe Jahr warten muss, sondern dass man dann früher drauf zurückgreifen kann.
Ich hatte ja eingangs mal so eine Zahl genannt, dass rund 5 Millionen pflegende Angehörige in Deutschland aktiv sind und die Hälfte rund sind davon eben noch erwerbstätig. Ist allerdings eine Zahl aus dem Jahre 21, also knapp 3 Jahre schon alt. Ich könnte mir vorstellen, es sind mehr geworden. Gibt es da noch für viele das Problem zu sagen, ich brauche einfach Zeit für mich, ich muss einfach diese Art von ja, Verhinderungspflege in Anspruch nehmen? Oder ist das mittlerweile kein Thema mehr? Also ich sag mal, dieses schlechte Gewissen in Anführungszeichen, den Angehörigen eine gewisse Zeit abzugeben.
Ich stelle das tatsächlich fest, das ist noch ein großes Problem und auch ein großes Thema. Es ist eben einfach leider eine Schwierigkeit, dieser riesige Dschungel, den man hat, diese vielen Möglichkeiten. Ne? Heute ist das Thema Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, aber es gibt eben noch ganz viele andere Töpfe. Und wenn der Leistungsbescheid der Kasse kommt, sind das meistens über 10 Seiten, wo alles Mögliche drinsteht, worauf man achten muss, was man für Ansprüche hat. Und das überfordert. Das heißt, die Leute legen das zur Seite, weil sie einfach ja, überfordert sind mit dieser komplexen Pflegesituation. Ne? Man geht arbeiten, man hat seine Arbeitsstelle, da muss man parat stehen. Man hat dann den Angehörigen, um den man sich kümmert, aber man darf ja nicht vergessen, man hat sich selber noch. Man hat aber vielleicht auch noch die eigenen Kinder, man hat dann aber auch noch den eigenen Haushalt. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig. Und viele Angehörige spiegeln immer wieder, dass sie das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden in ihrer Pflegetätigkeit, dass das so als ganz selbstverständlich genommen wird. Und das ist immer so ein Prozess, denen auch zu begleiten und zu sagen, du bist wichtig und es geht dir nicht gut und du brauchst Hilfe und wir unterstützen dich dabei und wir sind für dich da und wir geben dir Handwerkszeug an die Hand. Ne? Und dadurch kommt es eben dann wirklich in langen Prozessen dazu, dass Hilfen angenommen werden. Aber am Anfang hat man immer dieses Gefühl, ich versage. Ich habe versagt, wenn ich das jetzt nicht selber mache. Ging ja früher auch alles. Und das ist eben schwierig. Und das muss man denen dann wirklich so an die Hand geben, Stück für Stück begleiten, dass das kein Versagen ist. Dass es wirklich einfach nur eine Unterstützung, eine Hilfeleistung sein soll.
Also ich kann selbst aus eigener Erfahrung sagen, allein was Haushalt und Kinder angeht, selbst da fällt es einmal so als Mutter schwer zu sagen, so ich brauche jetzt meine Auszeit, weil man denkt sich ja, mein Gott, man kümmert sich halt nur in Anführungszeichen um die Kinder und versorgt die. Das ist ja alles toll, das wollte man ja so. Aber selbst das kann ich wirklich nachvollziehen, fällt mir manchmal sehr, sehr schwer. Frau Heinrich, was haben Sie für Erfahrung?
Genau, also ich erlebe es auch, dass doch die Klienten, die anrufen, gut informiert sind und sie möchten gern ihre, es geht ja oft um die Eltern, wollen da gern unterstützen. Und wir packen da einen schönen Strauß zusammen. Dann ist aber das Problem, dass die Eltern es nicht annehmen können. Das erlebe ich sehr häufig. Also die meine Generation, also ich bin jetzt so auf die 50, gehe ich zu.
Ich auch. Ja.
Wir sind gut informiert durch Google, durch, ne, man bekommt überall Informationen und wir würden gerne, ja, wir gehen zu den Eltern hochmotiviert, das und das und das gibt's und es wird erstmal abgewiegelt. Und das ist dann schwierig, weil dann kommen natürlich zu diesen Fakten auch noch die verschiedenen Rollen, die wir in den Familien spielen. Wir sind halt die Tochter. Ja? Und die Generation unserer Eltern, die haben es nicht gelernt, ihren Eltern was zu sagen. Also es spielt viel, viel emotionale Verbindungen, spielen da eine Rolle. Und ganz, ganz schön ist dann, ich denke, da kann findet sich der eine oder andere wieder. Man hat immer wieder den Eltern gesagt, hier, nimm doch den Pflegedienst oder ne, immer wieder und es wird abgewickelt. Und dann kommt man zum Gespräch und sagt, dann sagt die Mutter, ja, du, die Erika hat mir gesagt, der Pflegedienst, der wäre so super, wir nehmen jetzt den Pflegedienst. Also das ist so diese Herausforderung als Angehörige. Man spricht und spricht und spricht und die Eltern können es oder wollen es nicht annehmen, aber meist kommt dann von außen jemand Fremdes und plötzlich funktioniert es doch. Also es ist eher dieses Annehmen können der Eltern, finde ich, eine Herausforderung und auch meine Klienten, die sich bei mir melden, genau das spiegeln sie mir auch wieder. Sie würden gern, aber diese Eltern, die sind manchmal wie das Pubertier, was man zu Hause sitzen hat. Genau. Da hat man dann zwei Seiten. Also das ist die große Herausforderung, diesen Spagat zwischen ja, Beruf, Familie und Pflege.
Da müssen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen weitergehen auf genau diesem Weg, weil ich glaube, das ist wirklich das Problem. Die Erkenntnis für sich selbst, was zu tun ist, nicht das Problem, sondern eben ja, genau das, was Sie sagen, ich kann es so gut nachvollziehen. Wie ist es denn vielleicht so ein bisschen anderen Weg zu gehen? Nicht zu sagen, jetzt kommt halt der Pflegedienst und löst mich mal ab, sondern kann man vielleicht auch von dieser Verhinderungspflege, von dem Budget einen Yogakurs für sich selbst buchen? Ist das auch möglich? Oder muss es direkt dem zu Pflegenden zugutekommen?
Also tatsächlich ist es so, dass diese Verhinderungspflege nur für den Pflegebedürftigen gedacht ist, zur Pflege dann eben oder Betreuung. Den Yogakurs kann man natürlich machen im Rahmen von einem Präventionskurs oder so. Ne? Das geht natürlich auch, ne? Aber die Verhinderungspflege an und für sich ist für den Pflegebedürftigen eben gedacht.
Okay, aber dann könnte man zum Beispiel, um nochmal weiter zu spinnen ein bisschen, Frau Hettel, sagen, ich buche jetzt einfach meiner Mutter auch mal so einen Yogakurs, so einen altersgerechten. Wäre das etwas, was zum Beispiel aus dem Budget genommen werden könnte?
Nee, tatsächlich ist es nur für die Verhinderung gedacht. Aber der Yogakurs ist ein zugelassener Präventionskurs, wenn es ein Anbieter macht. Ne? Das ist auch eine Option, die man machen kann, das vielleicht zusammen machen kann oder wie auch immer. Ne? Ist selbstverständlich. Ganz viele buchen auch die oder nehmen die Verhinderungspflege und die pflegenden Angehörigen gehen dann zum Schwimmen oder so, ne, und nehmen das eben als Auszeit tatsächlich, um den Hobbys nachzugehen, was ja doch oft auf der Strecke bleibt, wenn man pflegt.
Genau, also das Budget, sei nochmal festgehalten, ist wirklich rein für den zu Pflegenden aufzuwenden, eben für eine Form der Pflege. Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Heinrich, die Kurzzeitpflege. Ich habe einen Satz gehört, noch gar nicht so lange her, nee, da sitzen die alten Leute dann alle am Tisch und müssen doofe Spiele machen, da will ich nicht hin. Natürlich kann man dann seinen Vater, die Mutter nicht einfach einpacken und sagen, guck dir das doch mal an, weil das wollen die ja meist auch nicht. Haben Sie so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl oder irgendwie eine Idee, wie man es doch schaffen könnte, wenn nicht gerade die Nachbarin das probiert hat und ein gutes Wort einlegt?
Oh je. Ja. Leider, ja, das höre ich auch ganz oft. Und ich muss immer sagen, es gibt nicht das Rezept. Also jeder Angehörige ist ja individuell, was er erlebt hat in seiner Familie und tatsächlich unsere Elterngeneration haben sich versprochen, sie gehen nie ins Heim. Früher waren die Heime ja auch noch anders. Das waren ja auch Bewahrungsanstalten tatsächlich. Also das hat sich aber Gott sei Dank ja verändert. Also dass einfach neben der Pflege auch Betreuung angeboten wird in solchen Einrichtungen, dass einfach geschaut wird, dass da gespielt wird. Und man muss ja ehrlich sagen, in die Kurzzeitpflege, da geht man tatsächlich ja nur, wenn es zu Hause nicht organisiert werden kann. Und dann muss man einfach schauen, es findet statt tatsächlich einfach in einer stationären Einrichtung statt. Also es ist bei den Pflegebedürftigen und das kann man, ist schwierig, das schön zu reden.
Wissen Sie, ja, wissen was, ich glaube, ich habe einfach das falsche Wort gerade benutzt. Mir ging es eigentlich um die Tagespflege, ne? Also dass man, ja. das ist ja wirklich, also ganz oft finde ich, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, diese Tagespflegen. Und ich habe immer ein ganz warmes, wohliges Gefühl, wenn ich an so einer vorbeigehe oder fahre. Ich finde, das ist alles sehr herzlich, was man da so sieht. Ja, es ist alles sehr schön und sehr nett. Gut, das Problem ist natürlich, wenn die zu pflegende Person sagt, nee, da will ich nicht hin. Aber ich glaube, dass das was ganz Tolles eigentlich sein kann, oder?
Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch eine Tagespflege schon geleitet. Daher weiß ich auch von der Problematik. Also es ist sehr, sehr oft, dass das mit einem Pflegeheim verwechselt wird. Da wiegeln die gleich ab und sagen, ich gehe nicht ins Pflegeheim. Ich rate immer, davon zu sprechen, von einem Seniorentreff. Dieses Wort Pflege muss einfach raus, weil das assoziiert einfach gleich, oh Gott, Pflegebedürftigkeit, Heim, Tod, ne? Das sind immer so Dinge. Sondern es ist ein Seniorentreff. Tatsächlich ist es wie ein Klassentreffen. Es sind dieselben Generationen, die aufeinandertreffen. Und wir wissen alle, dass man ja eher in der Vergangenheit so ein bisschen lebt. Geht uns ja auch so, wenn wir auf ein Klassentreffen gehen, da wird von früher geredet. Und so ist es tatsächlich in der Tagespflege auch. Man hat gemeinsame Themen, gemeinsame Vergangenheiten. Und man trifft oft ja vielleicht auch Menschen, mit denen man gut kann. Und man bekommt Frühstück und Mittagessen und Abendessen. Und zwischendrin gibt es einfach Aktivierungen. Und keiner muss, es ist ja auch immer wichtig zu sagen, man muss nicht, ne, mitmachen. Man kann auch bloß ja dort den Tag verbringen und sich unterhalten. Aber es gibt Musikzeit, es gibt Zeitungsrunden, Quiz, Ausflüge. Also es ist wirklich sehr schön. Und es ist wichtig, wirklich, denke ich, von einem Seniorentreff zu sprechen. Und auch wirklich zu sagen, ja, lass es uns doch einfach ausprobieren. Du musst nicht dort bleiben. Lass es uns doch einfach mal anschauen. Das ist ja immer die Angst, dass man abgegeben wird und dann nicht mehr nach Hause darf. Das ist die große Angst dieser Generation, die einfach so viel auch erlebt hat in ihrer Kindheit und Jugend. Das muss man einfach auch verstehen, dass da einfach viele Ängste sind.
Ja, eine sehr gute Idee. Also ein Seniorentreff, das finde ich wirklich gut. Weil Pflege, Sie haben es gerade gesagt, hat immer so was von, man wird jetzt gepflegt und Pflegeheim. Also Seniorentreff, einfach mal ein anderes Wort nehmen für das Wort Tagespflege. Jetzt nochmal ganz kurz dazu, wenn ich mir überlege, maximal 2.418 Euro Budget im Jahr hat man für die Verhinderungspflege. Können Sie das oder haben Sie es schon mal ausgerechnet, wie viele Tage Tagespflege, / Seniorentreff, könnte man davon im Jahr benutzen, nutzen?
Tatsächlich gibt es da einen eigenen Topf. Die Tagespflege, genau. Die Tagespflege hat einen eigenen Topf, der genauso in der Höhe der Sachleistungen sind, die man für den Pflegedienst hat. Ich habe es jetzt, das ist dann auch je nach Pflegegrad angeglichen. Je höher der Pflegegrad, umso höher das Budget. Das bedeutet, dass jetzt hier die Verhinderungspflege nicht greift, in dem Fall von der Tagespflege, sondern da gibt es diesen eigenen Topf. Was aber sehr gut zu wissen ist, weil dadurch hat man mehr von der Verhinderungspflege, weil man die natürlich nicht dafür anbrechen muss.
Absolut. Frau Holbein, ganz zu Anfang haben Sie von einer Seniorenreise gesprochen. Erzählen Sie mal ganz kurz, was hat es damit nochmal auf sich gehabt? Das heißt, Reisen für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Was ist das für ein spezielles Thema?
Also zum einen gibt es ja die Möglichkeit, in ein Pflegehotel zu gehen. Dann wird der Pflegebedürftige quasi über die Kurzzeitpflege abgerechnet. Und wenn die dann aufgebraucht ist, kann das auch noch über die Verhinderungspflege aufgestockt werden. Und die Pflegehotels haben eben nur Pflegehotel, wirklich diesen tollen Hotelcharakter. Auch da sitzen alte pflegebedürftige Menschen am Tisch. Aber es ist einfach ja sehr, sehr wirklich an die früheren Urlaube, die man gemacht hat, angelehnt. Und die gibt es mittlerweile auch überall in Deutschland, sodass man wirklich ganz, ganz viel Auswahlmöglichkeit hat. Und ich finde immer so den Menschen, diese Träume nochmal zu ermöglichen. Ne? Und dieses, ich möchte gern nochmal an die Nordsee. Oder ich war früher mit meiner Frau immer so gern auf Mallorca. Und dafür gibt es dann eben wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich buche mir eine Pflegekraft, je nachdem, was ich benötige, eine Krankenschwester, manchmal reicht auch eine Betreuungskraft aus. wie mit mir dann dahin geht und mit mir nochmal einmal diese ganzen Punkte aufsucht, die ich früher immer mit meiner Frau aufgesucht habe, mit meinem Mann aufgesucht habe, um einfach wirklich nochmal diese Erinnerungen aufleben zu lassen. Oder eben wirklich so Wünsche und Träume. Und das finde ich ganz, ganz, ganz elementar, weil nur weil wir pflegebedürftig sind, heißt es nicht, dass wir nur noch in unseren eigenen vier Wänden liegen dürfen und das Leben an uns vorbeigeht.
Das ist ein ganz toller Gedanke. Frau Holbein, diese Pflegehotels, sind die rein für Pflegebedürftige oder dürfen Angehörige mit?
Angehörige dürfen mit.
Und Sie haben gesagt, deutschlandweit, also von Nord nach Süd, von Ost nach West, gibt es diese Pflegehotels?
Genau, das finde ich wirklich toll. Früher gab es ganz wenige, mittlerweile sind die wirklich durchaus im Kommen und wirklich alle auch toll, die ich bisher von innen gesehen habe.
Und eine Liste gibt es wahrscheinlich bei den Krankenkassen oder bei den Pflegeberatungsstellen, oder?
Genau, also die Pflegeberatungsstellen haben die eigentlich bei sich immer auch mit ausliegen. Ansonsten, wenn jemand mit einer speziellen Region kommt, zum Beispiel Schwarzwald, ne, also dann, wenn die zu mir kommen und sagen, ich möchte noch mal gerne in den Schwarzwald, dann frage ich tatsächlich einfach Google, ne, nach Pflegehotel, dann werden mir welche vorgeschlagen und dann drucke ich denen das aus. Wir lassen uns Prospekte schicken, dass man da einfach schon mal so einen Einblick hat.
Ich finde es ganz toll. Frau Hettel, Frau Heinrich, haben Sie Erfahrungen durch Kunden, mit denen Sie sprechen, mit solchen Pflegehotels?
Also ich hatte da noch nicht das Vergnügen
Ja.
mit den Pflegehotels, hatte allerdings auch schon mal für einen Klienten eine Liste ausgedruckt. Ich bin dann über die Alzheimer-Gesellschaft gegangen, weil die Ehefrau des Klienten Demenz hatte und habe da mal geschaut, was es einfach für Möglichkeiten gibt, auch für Kuren, wo die Angehörigen mitgehen können. Da ist es ja immer wichtig bei Demenz, dass einfach auch eine Betreuung stattfindet, dass einfach der pflegende Angehörige da auch entlastet ist. Aber ein Pflegehotel selbst, leider, also ich würde es gerne mal sehen, außer im Fernsehen hatte ich mal einen Bericht gesehen, aber so
Ja.
live tatsächlich noch nicht.
Also ich habe es das erste Mal wirklich gehört. Ich finde das ganz großartig. Ich werde es mal googeln und ich habe jetzt schon zum Beispiel den Schwarzwald vor Augen oder wirklich irgendwie ein tolles Hotel am Meer, wo man toll bedient wird. Es gibt leckeres Essen und es gibt eben auch ja Gleichgesinnte oder Menschen in ähnlicher Situation, vielleicht auch für die Angehörigen, dass man da abends einfach mal an einem Gemeinschaftstisch sitzt und ein Thema hat. Das ist auch so ein Stichwort. Gibt es ja, ich sage mal, Angehörigengruppen. Gibt es so ein Angebot für pflegende Angehörige, dass man sich einfach mal austauschen kann?
Genau, also es gibt tatsächlich auch überall niedergelassen Angehörigengruppen, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, wo man sich unterhalten kann, was wirklich ganz, ganz gut ankommt, wo man endlich mal offen auch sprechen kann, mit einem Scham bei der Pflege doch hoch ist, dass man sich gar nicht traut, zu sagen, was passiert denn da wirklich? Und viele, viele Angehörige schildern da tolle Erfahrungen, dass man endlich mal drüber reden konnte. Und oh, nicht nur mir geht's tatsächlich so, sondern eben auch anderen. So habe ich jetzt zum Beispiel eher die Erfahrung mit Pflegereisen nur für Angehörige auch, was es gibt, wo extra Hotels gewählt werden, wo Pflegekurse stattfinden oder auch Angehörigen treffen und dann auch Kurse gemacht werden zur Achtsamkeit mit der Pflege. Und sowas wird wirklich ganz, ganz toll auch angenommen.
Und auch diese Pflegehotels, da könnte ich aus dem Budget der Verhinderungspflege auch einen Anteil rausnehmen? Ja.
Genau. Also ich gehe ja jetzt erstmal als Pflegebedürftiger dahin. Das heißt, als Pflegebedürftiger wird dann mein Topf, quasi meine Hotelrechnung, soweit möglich über die Kurzzeitpflege erst abgedeckt, wenn ich länger bleiben möchte. Ne? Weil tatsächlich sind die Kurzzeitpflegen leider auch sehr, sehr teuer geworden. Kann ich dann noch nur meinen weiteren Aufenthalt über die Verhinderungspflege refinanzieren? Wenn ich aber zum Beispiel auch sage, nee, ich möchte ins Pflegehotel, ich möchte aber trotzdem noch, ne, irgendwie Hilfe, Unterstützung zusätzlich haben. Dann kann ich die zusätzlich für mich zubuchen, je nachdem, ich möchte, ich bin an der Nordsee und ich möchte, dass einmal die Woche noch ein externer Betreuungsdienst mit mir eine Ausfahrt macht zu irgendeinem wunderschönen Leuchtturm, vielleicht irgendeine Inselfahrt. Das muss ich das natürlich separat buchen und das könnte ich dann auch entsprechend, ne, es muss halt zugelassener Betreuungsdienst sein, aber dann kann ich das auch noch über die Verhinderungspflege mit abrechnen.
Eine Frage hat uns noch erreicht, ganz speziell zu dem Fall Verhinderungspflege. Und was ist da eigentlich wirklich, wofür kann ich das Budget nehmen? Zum Beispiel Taxifahrten von dem zu Pflegenden oder Kurierfahrten oder Botenfahrten, sage ich mal, wo der Pflegebedürftige wohin gebracht wird. Darf man das aus diesem Budget nehmen, aus dem Topf?
Taxifahrten leider nein.
Aber ich gehe mal davon aus, dafür gibt es dann wiederum einen anderen Topf, oder?
Genau. Also Taxifahrten ist immer problematisch. Wenn, dann sollte man sich entweder von seinen Angehörigen, von Nachbarn bringen lassen, die kann ich über Verhinderungspflege abrechnen. Wenn der Betreuungsdienst nicht bringt, kann ich das über Verhinderungspflege abrechnen. Wenn das jedoch wichtige Fahrten sind, zum Beispiel zu Therapeuten oder zu Ärzten, dann sollte ich natürlich auch einmal den Blick auf den ganzen Menschen werfen und gucken, welcher Pflegegrad liegt vor. Gibt es eine Schwerbehinderung, eine anerkannte? Weil je nachdem mit gewissen Kombinationen in der Schwerbehinderung und dem Pflegegrad werden dann natürlich auch die Taxifahrten und dann tatsächlich Taxifahrten bezahlt.
Wissen Sie, was ich für einen Eindruck habe? Ich könnte mich als pflegender Angehöriger jetzt speziell für dieses Thema einfach jederzeit an Sie als Pflegeberaterinnen wenden und kann sagen, also passen Sie auf, das ist der Ist-Stand. Ich brauche das, das und das für mich selber. Am liebsten hätte ich gern das und das. Und dann sind Sie eigentlich die Partner und Partnerinnen an meiner Seite, die mich da gut durchs Jahr bringen und meinen Angehörigen natürlich. Frau Heinrich, Sie nicken. Ja. So wird es also sein, ja?
Genau. Es ist ja auch so, es gibt nicht pauschal, also ich kann nicht bei jedem die gleiche Pflegeberatung machen, weil es sind so viel individuelle Stellschrauben, die einfach da sind, dass man wirklich individuell auf die Situation schauen muss, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Jeder hat einfach einen anderen Background. Man muss schauen, gibt es noch Geschwister, wie könnte man ein Netzwerk aufbauen, welcher Pflegegrad liegt vor, liegt überhaupt schon Pflegegrad vor, gibt es noch einen Ehepartner, also sind Eltern beide noch quasi da, ist einer nur pflegebedürftig, sind beide pflegebedürftig, ja, Sie merken schon, es ist einfach ganz, ganz viel, dann kommt auch die Situation der Klienten selber, dann hat man Teenager, ich habe Schulverweigerin in meiner Familie, da kommt so ein Rattenschwanz, dann ein Nachzügler, der in den Kindergarten geht. Also es sind einfach ganz, ganz viele individuelle Dinge, auf die man schaut. Und es geht darum, denjenigen, der sich meldet, einfach zu entlasten, zu schauen, wie schaffe ich es, dass er in seiner Kraft bleibt. Und manchmal ist es auch so, dass ich nur sagen kann, manchmal muss man es aushalten. Wenn die Eltern es nicht annehmen wollen, ja, es sind eigenständige Menschen, dann muss man schauen, dass man es aushält und schauen, wie kann ich einfach damit umgehen und in meiner Kraft bleiben. Also ja, es ist manchmal einfach nicht, also wie sagt man, Beglückungsterrorismus kann man nicht tun. Wenn derjenige nicht möchte, können wir ihm nichts Gutes tun in dem Fall.
Ein schönes Wort. Es gibt ganz oft in diesen Podcasts, gerade wo es um die Pflege geht, genau solche Worte. Beglückungsterrorismus kommt auf jeden Fall in meine Liste. Ein wichtiger Punkt, der eigentlich in sämtlichen Bereichen, wenn es um die Pflege geht, mir immer ganz klar und ganz deutlich wird, eigentlich muss man miteinander sprechen. Und eigentlich haben ja auch alle das gleiche Ziel von der Pflegeberatung. Sie möchten behilflich sein. Ich als pflegender Angehöriger habe eben das gleiche Ziel eigentlich wie mein zu pflegender Angehöriger. Man möchte eigentlich eine gute Zeit haben für alle. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen der Ansatz, man kann zwar niemanden zu seinem Glück zwingen, aber wenn ich zum Beispiel als Tochter zu meinem pflegebedürftigen Vater oder Mutter sage, pass auf, ich brauche eine kleine Auszeit, ich gebe dir gern meine ganze Kraft und Liebe und alles, was ich habe, aber ich muss für mich selber ein bisschen was tun, lass uns doch eine Lösung finden. Ich denke immer, reden ist eine ganz gute Lösung und dann muss man schauen, wie weit man kommt. Hilfestellung und Unterstützung hat man auf jeden Fall von den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern, die so in Deutschland unterwegs sind. Und das sind so einige. Noch ganz kurz zu dem Punkt, wie komme ich an Sie ran? Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich bräuchte da mal eine Telefonnummer oder was auch immer. Wie ist der niedrigschwelligste Weg, um eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen zu können, Frau Heinrich?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gut, wir jetzt bei FAMPLUS sind speziell für die Klienten von FAMPLUS zuständig, aber es gibt ganz niederschwellig die Pflegestützpunkte oder noch niederschwelliger natürlich die Pflegekassen, die auch viel Information schicken. Man kann sich einfach an die Pflegekasse wenden und sagen, ich möchte gerne Pflegeberatung. Es gibt die Möglichkeit, dass dann jemand auch sogar nach Hause kommt ins Setting und dort einfach mal alles aufnimmt und dort individuell berät. Oder tatsächlich in den Landkreisen gibt es die Pflegestützpunkte, die so in den Landratsämtern angesiedelt sind, die man dann ja in Anspruch nehmen kann.
Frau Hettel, ich glaube von der KKH, Sie schicken tatsächlich dann auch eben je nach Klient auch noch richtig Material raus. Das heißt, jeder ältere Mensch könnte zum Beispiel auch so einen Flyer über eine Pflegeberatung oder die Verhinderungspflege im Briefkasten haben, wenn es für ihn das Thema ist, oder?
Richtig, genau. Also wir beraten da sehr gerne auch mit viel Informationsmaterial, dass man sich auch in Ruhe das mal anschauen kann. Oft ist manchmal auch ein Gespräch gar nicht ausreichend, weil der Blumenstrauß an Leistungen so wahnsinnig groß ist, ja, dass man das gar nicht auffassen kann. So kann man natürlich sich die Broschüre mit allen Pflegeleistungen zuschicken lassen, in Ruhe angucken. Man spricht dann einfach nochmal drüber. Das ist alles eine gute Möglichkeit.
Super. Also, man kann eigentlich nur eins sagen, Sie sind nicht allein als pflegende Angehörige, pflegende Angehöriger. Sie haben da ganz viele Hilfestellungen, die Sie in Anspruch nehmen dürfen und natürlich auch können und müssen unbedingt, damit Sie bei sich bleiben und damit Sie aktiv bleiben können und eben ja auch achtsam mit sich selber umgehen können. Ich fand das wahnsinnig informativ und mir gibt es immer ganz viele Hoffnung, weil ich auch jetzt gemerkt habe, dass man ganz viele Töpfe hat, auf die man zugreifen kann, von denen wir einfach nichts wissen. Und dafür haben wir Sie stellvertretend für ganz, ganz viele Pflegeberater und Pflegeberaterinnen in Deutschland. Waren das nämlich heute Susan Holbein. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Außerdem Jessica Hettel von der KKH. Danke, Frau Hettel.
Ja, auch danke von mir.
Ja, und auch Ihnen, Frau Heinrich, Maike Heinrich, Pflegeberaterin bei FAMPLUS. Auch Ihnen herzlichen Dank.
Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, danke schön.
Das kann ich nur zurückgeben. Und ich denke, wir hören uns wieder zu diesem oder einem ähnlichen Thema. Für heute verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.